Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr verehrte Damen und Herren, zu dieser vorgerückten Zeit der Berichterstattung muss man aufpassen, dass man nicht zu vieles wiederholt hat. Und ich möchte deutlich unterstreichen, was mein Vorredner gerade gesagt hat. Ich sehe darin ein ganz wesentliches Problem, möchte das nur um eine Facette noch bereichern, nämlich die Frage, dass ein sinnvoller und fairer föderaler Wettbewerb, dass wir uns da über Spielregeln und über die Zielsetzung klar werden müssen. Diese Frage dominiert nach meinem Empfinden doch sehr erheblich die innere Diskussion um die Frage der Ausgestaltung des Bildungsföderalismus. Und das scheint mir auch der Kernpunkt zu sein. Und es ist ja schon angesprochen worden, ein Wettbewerb zwischen ungleichen und bei ungleichen Startvoraussetzungen führt natürlich zu noch größeren Problemen und nicht unbedingt zur besseren Lösung für alle. Da kann man sofort die Frage hinterherstellen, wieso denn eigentlich für alle? Wer stellt das denn auf die Tagesordnung? Aber ich denke, da sind wir bei aller Bundesstaatlichkeit doch in einer nationalen Verantwortung. In der Tat ist eine Reform des Bildungsföderalismus dringend geboten. In einem zusammenwachsenden Europa, in Zeiten verstärkt notwendiger und geforderter Mobilität der Menschen, ist eine Harmonisierung unterschiedlich gewachsener Strukturen eine vorrangige Gestaltungsaufgabe. Ich verweise in diesem Zusammenhang aus Gründen der Zeit auf meine ausführliche schriftliche Stellungnahme. Hier nur einige wenige Hinweise, die ich in Form von Beispielen vortragen möchte. Vielleicht lässt sich das dann leichter behalten. Mutter oder Vater versetzt, Kind sitzen geblieben. Dieser Satz ist leider eine Realität und hemmt gewollte Mobilität ganz erheblich. Unterschiedlich lange Schulzeiten, unzählige verschiedene Lehrpläne, zahllose Versetzungsordnungen, 16 unterschiedliche Wege zum Lehrerberuf, verschiedene Sprachfolgen beim Fremdsprachenerwerb, unterschiedliches Einschulungsalter, diverse Lehrbuchwerke. Das alles kann mit viel gutem Willen irgendwie historisch erklärt und verständlich gemacht werden. Aber bietet das auch für die Zukunft eine sinnvolle Orientierung? Wenn man die PISA-Studie zugrunde legt, dann hat sie eines gezeigt. Schon heute kann ein Wechsel von der Isar an die Weser einen Schüler bis zu anderthalb Schuljahren kosten. Und die Frage ist, soll das weiter forciert werden oder wollen wir uns genau dem entgegenstellen? Ein zweites Beispiel. Lehrerinnen und Lehrer haben je nach Bundesland unterschiedliche Unterrichtsverpflichtungen und Einkommen bei formal gleichen Lehrämtern. Wollen Sie von einem Bundesland in ein anderes ziehen, müssen Sie sich einem hochbürokratischen Ländertauschverfahren unterziehen. Die Lehrämter bzw. Fächerkombinationen werden oft durch die Bundesländer nicht gegenseitig anerkannt. Für Lehrerinnen und Lehrer aus der Europäischen Union ist es mitunter leichter, nach Deutschland zu wechseln, als für Lehrkräfte innerhalb Deutschlands das Bundesland. Gleichzeitig können wir erkennen, dass sich aufgrund der demografischen Entwicklung Bildungs- und Ausbildungsbedarfe innerhalb weniger Jahre regional dramatisch verändern. Und da soll der bewusste Verzicht auf eine zentrale Steuerungsmöglichkeit in Richtung Harmonisierung gehend eine sinnvolle Reaktion sein. Drittes Beispiel. Ausweislich der internationalen Vergleichsstudien ist die Selbstkoordination der Länder über die Kultusministerkonferenz nicht erfolgreich gewesen. Hier ist ja schon oft auf die Frage des Minimalkonsenses hingewiesen worden. Die Bundesländer waren nicht in der Lage, für gleiche Bildungschancen sorgen zu können. Eine noch stärkere Föderalisierung wird diese Mängel zwangsläufig ebenfalls verstärken. Ein Beispiel. So richten zurzeit die Länder in Ergänzung zum Nationalen Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, IQB, in Berlin auch noch ländereigene Qualitätsinstitute mit nahezu identischen Aufgaben ein. Das ist bestenfalls nur eine nicht nachvollziehbare Kostenausgabe. Vermutlich aber wird hier gerade ein Grundstein für einen künftig unfruchtbaren Streit zwischen den Ländern und dem Bund bzw. unter den Ländern angelegt, statt sich auf einheitliche Ziele und diesen Zielen angemessene Maßnahmen zu verständigen. Und ein letztes Beispiel. Geburtenstarke Jahrgänge und doppelte Abiturjahrgänge lassen auch ohne die erwünschte drastische Steigerung der Studierbereitschaft einen Anstieg der Studierendenzahlen in den kommenden Jahren erwarten. Dieser Anstieg wird dann bundesweit nur allmählich sinken. Besonders aber in den östlichen Bundesländern wird es einen drastischen Einschnitt geben, während in vielen westlichen Bundesländern sogar mit anhaltenden Zunahmen zu rechnen ist. Angesichts der schon vorhandenen erheblichen Kapazitätsprobleme ist diese Entwicklung ohne eine zentrale Steuerung praktisch nicht zu bewältigen. Bildung und Wissenschaft müssen künftig verstärkt in gemeinsamer Verantwortung von Bund und Ländern kooperativ weiterentwickelt werden. Auch föderaler Wettbewerb kann nur funktionieren, wenn alle Beteiligten Sinn und Ziel des Spiels kennen und sich auf gemeinsame Spielregeln geeinigt haben. Ein fairer föderaler Wettbewerb setzt einen nationalen Konsens voraus. Statt den Föderalismus des deutschen Bildungswesens mit teilweise, entschuldigen Sie den Ausdruck, aber für mich absurden Regelungen wie dem Kooperationsverbot in Artikel 104b neu oder die Beschränkung der gemeinsamen Bildungsplanung in Artikel 91b auf die Spitze zu treiben, muss Deutschland ähnlich, ich betone ähnlich, der föderalen Schweiz den Weg nach mehr Harmonisierung des Bildungsraums in Deutschland einschlagen. Wir brauchen einheitliche Grundlagen und einen nationalen Konsens, vor allem in folgenden Fragen. Ziele des Bildungswesens, Einschulungsalter, Sprachenfolge, Übergangsregelungen, Leistungsstandards und Qualitätskontrolle, Lehrerbildung und Lehrerbezahlung sowie über die Struktur des tertiären Bereichs, über Studien- und Weiterbildungsprogramme. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, meiner Meinung nach muss das Reformpaket im Bildungsbereich an mindestens 5 Stellen aufgeschnürt werden. Erstens, der Bund muss auch künftig Geld für Schulen und Hochschulen geben dürfen. Das hat unser Ganztagsschulprogramm zum Beispiel gezeigt. Es hat wichtige Impulse gegeben. Die Tatsache, dass einige Länder laut Rechnungshofbericht Mittel aus dem Programm missbraucht haben, kann ja wohl nicht dazu dienen, zu behaupten, dass diese Länder nun vollends das Feld alleine bestellen sollen. Zweitens, Modellversuche von Bund und Ländern und Hochschulsonderprogramme müssen auch künftig möglich sein. Wir brauchen deshalb Korrekturen an der geplanten Änderung des Artikels 91b. Drittens, wenn wir die Hochschulen fit machen wollen für den zu erwartenden Anstieg der Studierendenzahlen, brauchen vor allem die ärmeren Länder zusätzliche finanzielle Mittel. Die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau muss erhalten bleiben. Viertens, die Abweichungsgesetzgebung im Hochschulrecht schadet. Das Ping-Pong-Spiel zwischen Bund und Ländern verwischt Verantwortung und schafft keine Transparenz. Es zieht unendliche Bürokratie nach sich und dient nicht der Handlungsfähigkeit des Staates. Und schließlich fünftens, die geplante Zersplitterung des Dienstrechts wird zu einem Wettlauf nach unten oder nach oben führen, je nachdem, von welcher Seite aus betrachtet. In jedem Falle aber hat das sehr negative Auswirkungen auf unser Bildungswesen. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, verehrte Damen und Herren, der vorliegende Entwurf einer Grundgesetzänderung schadet nach meiner Meinung unserem Bildungswesen. Haben Sie den Mut zu einer Kurskorrektur.